Der Erich Fromm hat gleich zu Beginn seines Buches ein paar provozierende Sätze geschrieben. Ich meine, das gilt natürlich nicht für die Mitglieder der Erich-Fromm-Gesellschaft, die das alles wissen. Ich zitiere, wer die Kunst des Liebens beherrschen will, muss etwas wissen und keine Mühe scheuen. Und das klingt erstmal ganz banal. Und viele von Ihnen sind ja Therapeuten und wissen das vielleicht auch. Wir müssen dann mal gucken, ob das auch für unser praktisches Leben gilt und ob unsere Klienten, sofern sie Klienten haben, das auch wissen. Man muss etwas tun, wenn man es lernen will zu lieben. Ich werde mich in meinem Vortrag auf die Paarbeziehungen beschränken und beginne mal mit drei Fragen. Wer von Ihnen hat einen Führerschein? Oh, fast alle. Haben Sie den so gekriegt oder mussten Sie sich dazu ein bisschen anstrengen? Zweite Frage. Wer von Ihnen lebt oder lebte in einer Paarbeziehung? Wieder fast alle. Dritte Frage. Haben Sie einen Führerschein für Paarbeziehungen gemacht? Ja? In der Fahrschule, die Sie selber machen. Das ist neu, das müssen wir nachher erzählen. Ja? Meistens glauben wir, das können wir. Und das ist einer der Irrtümer. Beim Autofahren am Anfang muss man lernen, nachher geht es ganz selbstverständlich. In der Paarbeziehung am Anfang ist es ganz leicht und nach einer Weile geht es nicht, läuft es nicht mehr so, weil es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht wissen und wissen sollten. Und ich fange mal mit den Partnerwahlkriterien an. Es gibt 7 Partnerwahlkriterien mindestens. Und Sie wählen Ihren Partner, wenn Sie auf dem Partnermarkt sind und das abchecken, wer zu Ihnen passt, wählen Sie immer nach diesen Kriterien aus. Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht. Sie haben vorher die Kriterien sortiert, mit denen Sie abchecken, wer wohl zu Ihnen passen würde. Und die Hauptkriterien sind gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Und Sie wählen Ihren Partner immer nach beiden Kriterien. Das Dumme ist nur, dass in diesen Prinzipien Aufträge des anderen enthalten sind. Und das merken wir nicht, wenn wir den anderen auswählen. Der erste Auftrag heißt, sei wie ich, sei mir gleich, lass mich in dir mich selber finden. Das ist eines der menschlichen Prinzipien, dass ich mich da wohlfühle, wo es so geht, wie ich mich fühle. Gleichzeitig wollen wir aber auch den anderen als Ergänzung. Und am Anfang ist das wunderbar, wenn der andere mich ergänzt. Das dritte Kriterium der Partnerwahl ist, lass mich über mich hinauswachsen. Und das ist, was passiert in der Verliebtheitsphase. Auf einmal machen sie Dinge, die sie sich selber gar nicht zugetraut haben. Aber nur für kurze Zeit. Viertes Kriterium, stille meine Begierde, etwas Neues zu erleben. Der andere ist neu für Sie. Darum hören Sie ihm zu. Oder tun so, als ob Sie ihm zugehören. Gucken ihn an. Fünftes, bestätige mich als einmalig unaustauschbar. Das ist eine Botschaft, die wir sonst nur in der Kirche hören. So wie du bist, bist du in Ordnung, unaustauschbar. Und in der Verliebtheitsphase. Sechstes Kriterium, akzeptiere mich, wie ich bin. Das ist wunderbar in der Verliebtheitsphase. Gut, man ist nicht ganz blind, wenn man verliebt ist. Man sieht auch, dass der andere immer ein bisschen zu spät kommt oder ein bisschen Recht haben will. Aber man hat ja die Hoffnung, unter meinem guten Einfluss wird sich das geben. Wird er sich ändern. Ja, Sie lachen schon. Und das siebte Kriterium ist, erlöse mich. Das haben Partner noch nie geschafft. Und wenn sie es nicht schaffen, dann gehen sie nachher in Beratung und bringen die Berater oder Therapeuten zur Verzweiflung, wenn die diese unlösbare Aufgabe übernehmen. Ich möchte Ihnen 2 Situationen vorspielen. Das eine ist, sie sitzt hier. Sie ist nach Hause gekommen Sie hat die Küche in Unordnung wiedergefunden, pubertierende Kinder, die lassen immer alles stehen. Sie hat ihnen das gesagt, die kümmern sich gar nicht drum. Sie kann gar nicht verstehen, wie ihre Nachbarn immer finden, dass ihre Kinder so ordentlich sind. Bei ihnen ist das alles überhaupt nicht so. Sie hat gearbeitet, sie hat aufgeräumt und sie möchte einfach mit ihrem Mann, der spätabends heimkommt, mal über die Kinder reden. Aber wie er nach Hause kommt, da sieht sie schon, das wird heute nichts. Er ist müde, da war wohl Stau, er ist ein bisschen später gekommen als sonst. Nur wenn ich überhaupt nicht mehr über unsere Beziehung rede, dann wird da wohl nichts draus. Also gibt sie sich einen Stoß und sagt, wir sollten mal über unsere Beziehung reden. Hören Sie schon den Ton? Oh Gott, denkt er, muss das auch noch sein. Aber ich verwende mal, und das geht alles so halb unbewusst, die Taktik, die sonst immer, die ich immer habe, ich lasse es einfach mal abtropfen an mir. Vielleicht gibt es sich ja. Das kennt sie inzwischen schon und deswegen setzt sie nach. Hörst du, wir sollten mal über unsere Beziehung reden. Er merkt, heute kommt er nicht drum herum. Also entschließt er sich zu einem großen Satz und sagt, dann red doch. Das ist ja nicht, was sie erwartet hat. Sie hat jetzt Offenheit erwartet. Nicht ein Redner und sagt, siehst du genau, was ich mir gesagt habe, sind noch einen halben Ton höher. Siehst du, du hast überhaupt kein Interesse mehr, wenn ich mehr mit dir reden will. Oh Gott, denkt er, heute Abend ist Fußballspiel, ich bin so müde. Ich hatte mich auf einen schönen Abend gefreut. Sie merken gar nicht, dass sie in unterschiedlichen Etagen sind. Er ist in der Etage Ruhebedürfnis, sie ist in der Etage überleben wollen. Ja? Und sie wissen nicht, dass es da Treppen gibt, die beides verbinden. Aber erstmal ist das so. Ich bin doch da. Hören Sie auch in seinem Ton. Sehr defensiv. Und dann spielt sich das eine ganze Weile hoch. Und sie sagt, ja, genau, du bist überhaupt nicht mehr an mir interessiert. Früher hast du mir zugehört. Da denkt er, naja gut, nach 2 Minuten habe ich auch nicht mehr zugehört, sondern nur geguckt, wie hübsch du bist, wenn du dich über was aufregst. Aber und schließlich endet das in den Worten, hör endlich zu. Und was sagt er? Hör endlich auf. In welcher Phase sind die? Sind die noch verliebt? Das, was wir nicht wissen, ist, und ich werde jetzt ein paar Informationen geben, das eine ist, dass wir strikt unterscheiden müssen, die Verliebtheitsphase von der Phase erwachsener Partnerschaft. Das sind 2 Phasen mit ganz unterschiedlichen Spielregeln. Und vorher ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass wir ein neues Grundgesetz für Paarbeziehungen haben. Und der erste, da gibt es 3 Paragraphen. Der erste Paragraph heutzutage heißt, und das knüpft ein bisschen an das, was wir gestern gehört haben, gib dich nicht selber auf. Niemand soll sich selber aufgeben, denn wir sind ebenbürtig. Als meine Frau und ich uns getroffen haben vor rund 50 Jahren, da gab es in der alten Bundesrepublik Deutschland noch ein Gesetz, nach dem sie ohne meine Zustimmung nicht hätte berufstätig werden können. Sie hat meinen Namen angenommen, obwohl ihrer viel hübscher ist. Ich hatte gar nicht die Wahl, ihren darüber zu überlegen, ob ich ihren eventuell annehme. Und als wir dann das Angebot bekamen, von Frankreich nach Berlin zu ziehen, da war es für sie auch keine große Frage, sie gibt ihren französischen Beamtenstatus auf und zieht mit mir nach Berlin. Heutzutage, ganz andere Situation. Ja? Er kommt freudestrahlend nach Hause und sagt, du, im Herbst ziehen wir nach Houston, ich habe ein tolles Angebot. Was sagt sie? Du, ja, ich nicht. Ja? Und dann müssen die beiden verhandeln. oder er kriegt ein Angebot in London oder in Brüssel oder irgendwo. Oder der eine ist in Hamburg, der andere ist in München. Und jetzt müssen sie verhandeln. Das ist eine ganz neue Situation, denn beide haben das Recht, ihren Namen zu behalten. Sie muss nicht mehr ihre familiäre Identität abgeben, einfach so beiseite tun. Beide haben das Recht, sich zu verwirklichen, selbst wenn sie sich etwas mehr um die Kinder kümmert. Dann haben beide das Recht, gleicherweise ihre Lebensziele zu verwirklichen. Und darüber müssen sie reden. Und nun können sie verhandeln. Geht er eine Weile dahin, macht einen Vertrag, wo er 6 Monate dort ist, und 6 Monate mit ihr, geht sie mit und kriegt dafür etwas von ihm, bleibt er hier und kriegt dafür etwas von ihr. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Sie müssen verhandeln. Und das ist etwas ganz Neues, was wir nicht kennen und was wir bei unseren Eltern meistens nicht gelernt haben. Augustinus hat einen klugen Satz gesagt, das ist ein alter Kirchenvater, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Finde ich einen sehr guten Satz. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Die meisten von uns haben nicht gelesen, wie Eltern gleichberechtigt verhandeln, weil das eine neue Bedingung ist. Der zweite Paragraph, der daraus folgt, ist, wenn beide ebenbürtig sind, dann gibt es erstmal keinen Grund, dass er oder sie nicht alles im Haushalt machen können. Es gibt 2 Dinge, die können wir Männer nicht. Kinder gebären und Kinder stillen. Aber alles andere können wir auch. Klo putzen, Babypopo abputzen, nachts, wenn die Frau von der Entbindung erschöpft ist, das Kind nehmen, ihm Fläschchen geben und. Das können wir alles. Wir müssen es nicht. Die beiden können sich einigen. Nur daraus gibt es eine neue Regel, die uns noch nicht geläufig ist. Wenn nichts mehr selbstverständlich ist in der Rolle, dann müssen wir dem anderen dafür Danke sagen. Auch Ihrer Putzfrau sagen Sie Danke, wenn sie ihr Haus geputzt hat. Sagen Sie Danke, wenn Ihr Mann etwas macht. Sagen Sie Danke, wenn Ihre Frau Ihnen ein gutes Essen vorsetzt. Mal angenommen, Ihre Frau macht das. Das ist etwas, was wir neu lernen müssen, dem anderen zu danken. Und der dritte Satz ist, dritter Paragraph, wir müssen uns entwickeln, ständig. Ja? Und das ist auch etwas, was wir neu lernen müssen. Früher war dem Sohn klar, er geht in denselben Betrieb arbeiten wie sein Vater. Heute, haben wir gestern gehört, gibt es den Beruf vielleicht gar nicht, den er jetzt lernen will. Den gibt es erst in 5 Jahren. Wir können unseren Kindern keine Vorbild sein für Entwicklung, wenn wir auf dem Punkt von 1985 2000 beharren, wir müssen uns selber weiterentwickeln. Ohnehin, wir sind nicht dieselben Persönlichkeiten mit 30, mit 50, mit 70, mit 90. Ja? So, das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist, wie ist das mit diesen Kriterien? Partnerwahlkriterien. Gleich und gleich gesellt sich gern. Darum erwartet sie, dass er ihr zur Verfügung steht. Das ist eine der schlimmsten Waffen von manchen Frauen, dass sie erwarten, dass ein Mann ihnen zuhört. Das ist eine der schlimmsten Waffen von manchen Männern, dass sie der Frau sagen, die hat inzwischen das Haus aufgeräumt, war selber arbeitstätig, hat eingekauft, hat alles eingeräumt, hat das Chaos der Kinder weggemacht, ist jetzt einigermaßen erschöpft und möchte mit ihm reden. Und er kommt dann abends heim und sagt, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Also wenn Sie Ihre Beziehung für die Männer, ja, wenn Sie Ihre Beziehung nachhaltig anbohren wollen, sabotieren wollen, das ist so ein ganz heißer Satz, ja? Da wird sie besonders dankbar sein. Ergänze mich. Solange der andere mich ergänzt, ist das wunderbar. Nur ergänzen heißt, der andere ist anders. Und nach einer Weile wird es anstrengend, wenn ich sehe, Ergänzung heißt, auch der andere ist unterschiedlich. Ja? Am Anfang ist das eine Herausforderung, dass sie immer alles offen hält. Wir haben noch keine Gardinen nach 11 Jahren, weil sie immer noch neue sucht. Ja? Nur vielleicht möchte ich dann irgendwann doch mal Gardinen haben oder wenigstens eine Lampe mit Lampenschirm. Oder sie ärgert sich, dass er immer alles besser weiß. Am Anfang fand sie das ganz nett, inzwischen ärgert sie sich darüber. Das heißt, die Unterschiede werden Anstoß und wir verstehen uns nicht mehr. Lass mich über mich hinauswachsen. Ja, ja, das war ganz schön für eine bestimmte Zeit, aber jetzt ist es anstrengend. Ich finde wieder zu meinen eigenen Gewohnheiten zurück. Stille meine Begierde, Neues zu erleben. Das ist auch nicht mehr so neu, was du erzählst. Was erzählen Sie Ihrem Partner nach 10, 20, 30 Jahren? Es sind die alten Geschichten, die Sie aufwärmen. Ja? Es ist nicht mehr das Neue. Bestätige mich als einmalig unaustauschbar. Na ja, gut, da muss man viel guten Willen haben. Und akzeptiere mich, wie ich bin. Ja, ich kenne dich nun. Das heißt, alle diese Kriterien fallen in sich zusammen. Wir müssen eine neue Paarbeziehung lernen. Und das ist die erwachsene Paarbeziehung. Und da geht es nicht mehr so um Schmetterlinge, sondern im Bauch, sondern es geht darum, dass wir statt Liebe Respekt haben vor der Andersartigkeit des anderen. Und dass wir bestimmte Dinge auch lernen, die in diese erwachsene Phase der Paarbeziehung gehören. Immer muss ich mit dir reden, immer muss ich auf dich zukommen, wenn wir miteinander reden sollen. Nie hörst du mir zu. Alles muss ich machen, nie tust du etwas. Sie hat jetzt schon 3 Giftworte verwendet, die sie möglicherweise auch verwenden in ihrer Paarbeziehung, nämlich immer, nie, alles, nichts. Ja? Also wenn Sie Ihre Beziehung anbohren wollen, dann verwenden Sie das oft. Sex gibt es. Also immer, nie, alles, nichts, dann kommt typisch. Typisch wie dein Mann, wie dein Vater, typisch wie deine Mutter. Ja? Typisch deine Familie, typisch Mann, typisch Frau. Das Fiese an diesem Begriff typisch ist, Sie können nichts gegen sagen. Wenn ich meiner Frau sage, typisch deine Mutter oder sowas, wenn ich sage, stimmt nicht, sagst du, kannst du gar nicht sehen. Und wenn ich sage, stimmt, dann habe ich auch verloren. Also mit typisch kommen sie nicht weiter. Aber wir verwenden diese Giftworte, weil die aus der Seele kommen. Und das schlimmste Wort ist das 6. selbstverständlich. Das ist doch selbstverständlich. Also dann haben Sie die 6 Giftworte. Das Dumme ist, wenn ich Ihnen die verrate und Ihre Partnerin ist hier, die können Sie in Zukunft nicht mehr so unschuldig verwenden. Ja? Also selbstverständlich. Das Gefährliche an selbstverständlich oder ist es doch natürlich oder so, es gibt Abwandlungen davon, ist, dass wir meist gar nicht wissen, was uns selbstverständlich ist. Und das habe ich erfahren am Anfang meiner Beziehung, meine Frau aus Frankreich andere Selbstverständlichkeiten mitbrachte, als ich sie hatte. Und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir das verstanden haben. Selbstverständlich ist mir selbst nicht klar, darum kann ich es dem anderen auch nicht auf erwachsene Weise mitteilen. So, meine dritte Information ist, dass Paare, die beschließen, zusammenzuleben, miteinander einen Vertrag eingehen. Einen unbewussten Partnervertrag. Das ist ihnen gar nicht so bewusst, das machen sie trotzdem. Sie gucken sich in die Augen, sie sagen sich, ich liebe dir, ich liebe dich und beschließen, zusammenzuleben. Und dann haben sie einen Paarvertrag eingegangen. Was haben sie sich versprochen? Sich gegenseitig grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen. Nach Kontakt, Zusammensein, angenehme Zeit miteinander verbringen, Sex, Leidenschaft, Erotik, sich gegenseitig zu unterstützen, auch wenn sie älter werden. Alles das versprechen sie sich gegenseitig, ohne sich darüber bewusst zu sein. Das ist unbewusst ein Partnervertrag. Und wenn wir diesen Partnervertrag eingehen, dann eröffnet sich in unserer Seele auch Konten. Ich meine, das geht zwar gegen die Theorie von Erich Fromm, aber es ist trotzdem so, dass wir bestimmte Konten eröffnen. Und wir merken das am Anfang nicht, weil wir so viel Wärme und Liebe haben. Die Hormone spielen ja auch ein bisschen verrückt und treiben uns zusammen. Und deswegen rechnen wir auch nicht gegeneinander auf. Und am Anfang sehen wir auch die kleinen Schwächen des anderen entweder als sympathisch oder als, ich werde das schon schaffen, dass ich das verbessere. Ja? Und darum rechnen wir gar nicht. Es gibt da zwei Konten. Das eine ist positiv und das andere ist negativ. Auf dem Positiven ist am Anfang eine Menge drauf. Ganz blind sind wir nicht, wenn wir verliebt sind. Wir sehen schon die Eigenarten des anderen. Aber im Vergleich zu dem Positiven ist das bisschen Negative ganz unbedeutend. Und nach einer Weile ist dann die Verliebtheitsphase zu Ende. Wir funktionieren als ein gutes Paar. Es muss nicht mal eine besondere Krise sein. Es kommen einfach nur die Kinder, es kommt die Karriere, es kommt der Garten, es kommen die Hobbys, es kommen die Verpflichtungen. Und wir wissen ja, der andere steht zu uns. Ich habe mal einen Mann gefragt, wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Mal gesagt, dass Sie sie mögen, dass Sie sie hübsch finden? Der guckte mich ganz unwillig an und sagte, das weiße doch. Habe ich gesagt, gut, 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 das glaube ich, dass Sie das weiß, nur Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wann haben Sie ihr das letzte Mal gesagt? Naja, bei der Hochzeit. Wie lange ist das her? Nun können Sie ein Jahr einsetzen, 17 Jahre, 27 Jahre, je nachdem, ja? Dann habe ich gesagt, gab es bei der Hochzeit auch ein gutes Essen? Ja. Erwarten Sie, dass dieses Festessen auch 27 Jahre vorhält? Wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung, so notwendig wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen sie nicht mehr wie die Säuglinge. Das Erste, was Säuglinge machen, ist Atem suchen. Das Erste, ja, Atem suchen. Wir brauchen sie nicht mehr unbedingt jede Minute oder in kurzen Abständen. Aber immer wieder brauchen wir dieses Wort der Liebe. Und darum finden wir einen Partner und erwarten von ihm, dass er uns liebevolle Worte sagt. Eine liebevolle Atmosphäre. Oder dass er das auf seine Sprache, auf eine andere Sprache ausdrückt. Frauen und Männer haben oft unterschiedliche Sprachen. Ja? Sehr oft, ich bleibe ein bisschen in den Stereotypen, ja? Möchten Frauen mehr reden. Und das hat auch damit zu tun, dass in der Zeit, da sind so einige Gene aus der Zeit übrig geblieben, als der Säbelzahntiger noch vor der Höhle rumtobte. Ja? Sie musste dafür sorgen, dass sie die Kleinen ruhig hält, damit der Säbelzahntiger das nicht hört. Er musste irgendwie gucken, dass er den ablenkt oder bekämpft. Das heißt, er musste die Gefühle wegtun, sie musste die beherrschen. Das sind unterschiedliche Techniken, die in uns noch drin sind. Nicht bitte, nicht in allen Frauen, nicht in allen Männern. Manchmal ist es auch genau umgekehrt. Aber häufig ist es so, dass Frauen mehr reden wollen und Männer mehr tun wollen. Was Frauen nicht verstehen, und manche meiner Kollegen schreiben dann Bücher, die sollten dauernd miteinander reden. Ja, das ist, was die Frauen gerne haben. Die Frauen müssen vielleicht lernen, dass er eine andere Art zu reden hat, durch Verhalten. Mir hat mal jemand gesagt, wenn meine Frau, das war ein Berliner, wenn meine Frau dauernd hören will, ich liebe dir, dann hätte sie einen Doktor heiraten müssen. Ich repariere ihr den Wasserhahn. Das heißt, seine Sprache ist etwas zu tun. Und das ist ja auch etwas, was wir schon ganz früh lernen und was sich als Überlebensschlussfolgerung, ein Ausdruck, den wir mitbringen, also den, der ganz nützlich ist, in uns einschleift. Sie ist 2-3 Jahre alt, hat eine aktive Mutter und heutzutage ist es ja modern, dass die Arbeitgeber großzügig sind. Man, wie wir gestern gehört haben, nicht um 5 Uhr ist Feierabend, sondern nehmen Sie das mal mit nach Hause. Ja? Das heißt, die arme Frau wird die ganze Zeit ausgebeutet, weil sie am Abend und am Wochenende dauernd denkt, ich muss ja noch das fertig machen, sitzt vorm Computer. Die junge Dame von 2-3 Jahren sagt, Mama, spiel doch mal mit mir. Die Mutter sagt, du geh mal, da gibt es so viele Sachen zu spielen in deinem Zimmer, beschäftige dich mal. Das Kind, die Kleine nun, und sie beschäftigt sich. Nach 20 Minuten kommt sie und sagt, Mama, bitte hören Sie auch den Ton, ja? Mama, ich habe mit allen Sachen gespielt, kannst du nicht mal kommen und mit mir Zeit verbringen? Haben Sie das mal bei Nachbarin gehört? Gut, dann gehen wir einkaufen. Wir gehen einkaufen im Supermarkt, sagt die Kleine, ich möchte gern was Süßes. Was sagt die Mutter? Nicht gut für die Zähne. Also, sagt die Kleine, gibt aber nicht auf. Sie sagt es dreimal, sie sagt es fünfmal, siebenmal, neunmal, elfmal, beim 13. Mal sind sie an der Kasse. Nun hat die Mutter die süßigkeitenfreie Kasse verpasst, weil da die Schlange so lange war, ja, ist in der normalen Kasse und da sind ja die Süßigkeiten aufgebaut. Und die Mutter ist nun überfordert. Nun soll sie die Sachen aus dem Wagen aufs Band bringen, in die Taschen, Einkaufsgeldbeutel rausholen, Karte rausholen, Payback-Karte. Also greift sie zu den Süßigkeiten, gibt der jungen Dame eine Süßigkeit. Ich weiß nicht, was das heute ist. Bei meinen Enkeln sind das Gummibärchen, aber vielleicht gibt es andere Sachen hier. Was lernt die junge Frau? Durchhalten, Nervensäge. Abends will sie bei Papa auf dem Schoß. Papa ist so geschockt, weil sein Fußballverein oder verloren hat oder er sich verspekuliert hat beim Pokern an der Börse, dass er gar nicht wahrnimmt, dass sie was will. Aber was hat sie gelernt? Mama, ich will auf deinen Schoß. Schließlich ist er so genervt, nimmt sie. Was lernt sie? Wiederbestätigung. Und dieses wunderbare Verhalten lernt sie, speichert ab, und in 25 Jahren wird sie es wieder verwenden. Was hat er möglicherweise gelernt? Jungs haben etwas mehr Bewegungsdrang, jedenfalls in der Norm. Das heißt nicht, dass nicht manche Mädchen bewegungshungriger sind als manche Jungen, aber im Schnitt. Ein Hirnforscher hat mal gesagt, dass Orchester bei Kindern, bei Jungen und Mädchen das Gleiche, nur bei den Jungen sitzen die Trommeln eher vorne. Ja? Also, er sitzt im Auto hinten und seine Beine bewegen sich und treten dauernd in den Rücksitz. Was sagt die Mutter? Hör auf. Hilft ihm das was? Macht er das? Sein Organismus macht das. Beim Abendessen sitzt er am Tisch und seine Beine trommeln gegen das Tischbein. Was sagt der Papa? Zappel nicht so rum. Nützt ihm das was? Kann er was dafür? Nein. Also was lernt er? Elterliche Ermahnung abtropfen lassen. Geistiges Regenkleid anziehen. Er ist 13 Jahre alt, es ist kalt draußen, er hat verschlafen, er will in die Schule, er muss in die Schule. Und stürmt raus, am Wohnungseingang steht der Erzengel Gabriel in Gestalt der Mutter und sagt, so kannst du noch nicht raus, so holst du doch den Tod, nimm doch wenigstens deinen Schal mit, hast dein Butterbrot mit. Er stürmt durch. Irgendwann kommt man aus der Schule wieder nach Hause. Wer steht wieder an der Wohnungstür und stellt dieselbe Frage, die ich gerne als Eltern- oder Muttergift bezeichne. Wie heißt die Frage? Richtig. Wie war es in der Schule? Entsetzlich war es in der Schule. Er hatte die falschen Hefte eingepackt, die falsche Aufgabe gemacht, ist auch noch drangekommen. Er würde jetzt am liebsten in sein Zimmer gehen, aber er weiß, wenn er jetzt in sein Zimmer geht, dann geht der Erzengel hinterher und sieht die Bananenschalen, die da rumliegen, die umgekippte Cola-Dose. Also bleibt er lieber stehen, geistiges Regenkleid anziehen und abtropfen lassen. Und nach 57 Sekunden gibt der Erzengel auf, juppie, dann ist er frei. Überlebensschlussfolgerung, damit bin ich durch die Jugend gekommen, abgespeichert, 25 Jahre später. Sie will mit ihm reden, ja. Er lässt abtropfen. Gut, damit wir nicht in Klischees bleiben. 60-40, es geht auch umgekehrt. Er möchte etwas von ihr. Sei es, dass er möchte, dass sie in Konzert mitkommt, sei es, dass sie lange keinen guten Sex hatten und er sagt, könnten wir nicht mal wieder Sex haben. Sie hat auch gute Techniken, das abtropfen zu lassen. Oh, ich habe Migräne, oh, ich habe meine Tage, oh, mir passt es heute nicht so gut. Sie sehen, jeder hat so eine Bohrmaschine, da kann man dann auch so was Spezialbohrer kaufen, damit man die Ohren des anderen durchlöchert. Und dann gibt es im Bauhaus auch noch den Spezialbeton, den wir auf die Ohren machen, damit die da nicht durchkommen. Was wäre die erwachsene Lösung? Was ist erwachsen? Erwachsen ist, wir arbeiten in einer Verwaltung, in einem Büro. Sie wollen was mit einer Kollegin, einem Kollegen besprechen. Sie gehen an die Tür und klopfen, hast du mal Zeit? Der Betreffende sagt, ja, dann ist kein Problem. Der Betreffende sagt, nein. Sind Sie gekränkt? Nein, Sie fragen, wann dann? Also, ich würde gerne mal wieder Sex mit dir haben. Sie sagt, das sagst du jetzt um 11. Du hast recht. Wie wäre es morgen Abend? Hast du vergessen, dass ich morgen Abend den Abend mit meinen Freundinnen habe, Sport oder was weiß ich, Volkshochschule? Okay, tut mir leid. Wie wäre es den Abend drauf? Und jetzt bitten und bieten, statt jammern und klagen. Und ich lade dich vorher zum Essen ein und nachher lasse ich dir ein Bad einlaufen und mache auch eine Nackenmassage, wenn du willst. Ist das nicht was? Bitten und bieten, das ist mein Angebot. Vielleicht hat sie nicht mehr so viel Spaß an Sex wie er. Denn nach der Geburt des ersten Kindes ist die Frau nicht mehr dieselbe Frau. Das hat mit dem Oxytocin zu tun. Es verändert sich einiges. Aber vielleicht ist sie doch zu haben dafür, dass er zärtlich mit ihr ist und dass er Kontakt ist. Denn als sie verliebt waren, was haben sie gemacht? Einfach kurz vor 11 hat er gefragt, wollen wir nicht zusammen Sex haben? Nein. Die haben Zeit miteinander verbracht. Für sie ist vielleicht die gemeinsame Zeit das Entscheidende. Selbst wenn sie nicht mehr so viel Interesse wie er hat an körperlicher Beziehung. So, jetzt muss ich noch was zu den Bedürfnissen sagen. Konten. Bei den Konten gibt es auch etwas, und das merkt man erst, wenn das Konto leer ist, das Positive und das Negative gefüllt. Das nenne ich die Tiefkühltruhe, die seelische Tiefkühltruhe. Wenn Sie sich über Ihren Partner ärgern, dann wäre es ja ziemlich unklug, ihn damit zu konfrontieren. Denn wenn Sie ihm was Negatives sagen, wie wird er reagieren, begeistert? Nein. Also tun Sie es in die Tiefkühltruhe. Zu der Tiefkühltruhe gibt es auch eine Mikrowelle. Und wenn die Tiefkühltruhe ziemlich voll ist, irgendwann geht der Deckel vielleicht nicht mehr zu, dann fängt es an zu stinken in der Beziehung. Oder die ist so voll, dass Sie keine Energie mehr haben, denn auch eine Tiefkühltruhe verbraucht Energie. Und irgendwann wird es ihr zu viel und sie möchte jetzt das ändern. Und er ist dann vielleicht gar nicht bereit. Überlegen Sie mal, was Sie vielleicht alles in Ihrer Tiefkühltruhe haben und wann die Gelegenheit ist, die Tiefkühltruhe zu leeren. Das ist ziemlich schwierig. Denn wenn sie guter Laune ist und er hat viel in der Tiefkühltruhe, wenn sie guter Laune ist, verderben sie ihr die gute Stimmung. Und wenn sie nicht in guter Stimmung ist, lohnt es erst gar nicht anzufangen. Also wann reden Sie über Probleme? Und wie reden wir über Probleme? Das ist etwas, was wir nicht können und was wir nicht gesehen haben bei unseren Eltern. Mein zweites Spiel. Sie kommt nach Hause und ich bleibe mal in den Klischees. Manchmal ist es auch umgekehrt, möchte nur darauf hinweisen, aber ich bleibe mal in dem, dass sie reden will. Und sie sagt, du, oh, war das heute ein Tag. Und er hat inzwischen gelernt, wenn er nicht zuhört, dann gibt es noch mehr Ärger. Ja? Also ist er erstmal bereit und hört zu. Und sie erzählt über den doofen Chef und über die zickige Kollegin und wie das alles war. Nun passiert etwas, was sie beiden nicht wissen. Was sie nicht weiß, was er nicht weiß. Bei vielen Männern geht in diesem Moment eine Suchmaschine los. Und die Suchmaschine fahndet nach Lösungen. Er hat inzwischen gelernt, dass wenn er seine Lösung gleich sagt, dann explodiert sie. Er wartet also eine Minute, anderthalb Minuten, zwei Minuten, was schon eine enorme Leistung ist, weil die Lösung ist eigentlich ganz klar, denn sie erzählt immer dasselbe. Nach zweieinhalb Minuten brennt die Sicherung durch und er sagt, tu doch endlich das. Wie reagiert sie? Das will ich überhaupt nicht hören, was ich tun soll, das weiß ich selbst. Du sollst einfach nur mal zuhören. Früher hast du doch zugehört. Kannst du nicht einfach nur mal zuhören? Er ist konsterniert, ja, das weiß er, das will sie. Nur, für ihn, und bitte, für die Männer, sie hat kein Problem. Sie hat das Problem schon öfter genannt. Er hat ihr eine Lösung vorgeschlagen. Das hat sie gemacht oder nicht gemacht, hat keine Veränderung gebracht. Infolgedessen lohnt es nicht, darüber zu reden. Da sie keine Lösung will, hat sie kein Problem. Ja? Wenn man ein Problem hat, dann versucht man es zu lösen. Wenn man das nicht lösen will, hat man kein Problem. Indessen hört er ihr auch gar nicht mehr richtig zu, weil er weiß, sie hat eigentlich kein Problem. Sie will nur reden. Können Sie das verstehen? Okay, was kann man denn da alles machen? Ich glaube, die beiden müssen jetzt die Vergnügungssteuer für ihre Partnerwahl bezahlen. Und wenn Sie diesen einen Begriff mitnehmen, wir müssen die Vergnügungssteuer für unsere Partnerwahl bezahlen. Meine Frau, als ich sie kennenlernte, das war nach dem Algerienkrieg, wir waren im Aufbau nach dem Algerienkrieg dort und ich habe sie besucht, sie war Lehrerin und das war Entwicklungshilfe von Frankreich aus und ich fand es so toll, dass diese Frau abends auch so viel Zeit hatte. Sie wissen, wie das in heißen Ländern ist. Tagsüber ist es viel zu warm. Abends saßen wir dann gemütlich. Und wenn ich müde war, ging ich dann schon mal ins Bett. Und sie hat sich dann mit der Nacht hingesetzt und die Kopien ihrer Schüler korrigiert. Fand ich wunderbar. Also sie hatte ein sehr elastisches Zeitverständnis. Dann kamen wir nach Berlin und wollten mal ins Kino gehen. Und wir kamen immer zu spät. Und nicht nur zur Vorschau, sondern zum Hauptfilm. Und ich sehe nun mal gern den Anfang vom Film, damit ich weiß, worum es geht. Und auch heute ist das so. Sie weiß inzwischen, oder wir wissen, dass die Züge nicht, kein elastisches Zeitverständnis haben. Da ist sie ganz pünktlich. Und wenn ich darauf dränge, dass wir etwas früher losgehen und wir stehen dann zwei Minuten wartend auf dem Bahnsteig, guckt sie mich triumphierend an, was machen wir jetzt mit diesem Zug? Okay, oder sie sagt, wann kommst du ins Bett? In fünf Minuten, ja. Fünf Minuten, das kann sein, sie kommt um Mitternacht, sie kommt um zwei, sie kommt um vier, sie kommt um sechs, sie kommt überhaupt nicht. Also das ist sehr elastisch, je nachdem. Aber sie hat gelernt, das anzupassen. Also ich muss die Vergnügungssteuer dafür zahlen. Das kann ich nun ärgerlich machen oder ich kann einfach wissen, es ist so. Dafür habe ich hat sie in bestimmten Situationen sehr viel mehr Geduld als ich. Ja, ich bin eher so von pünktlicher. Davon profitiert sie auch. Wir beide profitieren von dem anderen. Aber wir müssen auch die Vergnügungssteuer dafür zahlen. Und das ist die Wahl, die wir haben. Schauen Sie, ich hatte vorhin gesagt, die Regeln in beiden Phasen. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Sie alle spüren, dass es nach einer Weile Sie nicht mehr so frisch verliebt sind wie am Anfang. Nur, dass das zwei Zeiten sind mit völlig unterschiedlichen Regeln, das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Er ist verliebt und hat sein Geld zusammengerafft und ihr einen wunderbaren Schmuck gekauft. Er sagt, ihr tritt doch bitte mal vor den Spiegel. Mit zitterndem Herzen, weil der Schmuck nicht ganz billig war, legt er ihn ihr den um den Hals. Und jetzt wartet er. Und siehe da, es geht ein Lächeln über ihr Gesicht. Und sie sagt, woher weißt du, dass das genau meine Farbe ist, mein Stein, was weiß ich? Wunderbar. Was hat er gemacht? Die beiden haben auf diese Weise definiert, was Liebe ist. Liebe ist, ich frage den anderen nicht, was er will. Ich gehe mit meinen Gedanken in ihn hinein und denke, was würde ihm Spaß machen? Und ohne ihn zu fragen, ohne sie zu fragen, schenke ich ihr das. Liebe heißt, ich mache mir Gedanken, ohne dass du etwas sagen musst. Das ist die Definition von Liebe in der Verliebtheitsphase. Ja? Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Weil das ist eine Verschmelzung. Ich bin in dem anderen drin. Wenn sie müde ist, er ist müde. Ich habe nicht das Recht zu erwarten, dass wenn ich müde nach Hause komme, sie hat nicht das Recht zu erwarten, dass wenn der Mann müde nach Hause kommt, er genau dann zur Verfügung steht. In der Verliebtheitsphase verhalten wir uns wie Säuglinge. Wir erwarten, dass der andere spontan mir meine Bedürfnisse erfüllt. Und in der Verliebtheitsphase funktioniert das auch. Selbst wenn Sie morgen Examen haben, ist der andere Ihnen willkommen. In der Erwachsenenphase gelten andere Regeln. Das heißt nicht, dass wir nicht auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Nur nicht sofort, denn wir sind keine Säuglinge. Der Säugling erwartet, dass er sofort das Fläschchen kriegt. Ja? Als Erwachsene wissen wir, wir können etwas warten. Wir können zum Beispiel sagen, du, lass mich erstmal nach Hause kommen, können wir heute Abend darüber reden. Können wir heute Abend darüber reden, eine Viertelstunde lang. Warum sagt er eine Viertelstunde lang? Weil wenn er sagt, wir können reden, dann denkt sie 2 Stunden und er denkt 2 Minuten. Ja? Und dann bin ich wieder vor dem Fernseher und gucke mir das Fußballspiel an. Und da über das, was sie reden, das ist sowieso immer dasselbe. Darum ist ganz gut, zeitliche Begrenzungen zu machen. Das wäre also, als Erwachsene können Sie erwarten, dass der andere Sie anhört. Ich hatte mal ein Paar, da saß er ganz nervös da. Sie wollte ihm dauernd etwas verklickern und ich merkte, das geht überhaupt nicht in seine Ohren rein. Und da sagte ich, stopp, langsam. Ich habe den Eindruck, Sie erwarten, wenn Ihre Frau etwas wünscht, dann müssen Sie das erfüllen. Ja, sagt sie. Wieso, sage ich. Sie sind beide Erwachsene. Anhören ja, erfüllen nicht. Anhören und überlegen, kann ich es erfüllen, will ich es erfüllen, will ich es ein bisschen erfüllen, ist die Zeit jetzt dazu da? Ach so, sagt er, lehnt sich zurück, entspannt und sagt, gut, dann höre ich nochmal. Wir haben oft den Kurzschluss aus der Verliebtheitsphase, der andere hat einen Wunsch, ich muss den erfüllen. Nein, anhören ja, aber auch nicht unbedingt jetzt. Natürlich, wenn Ihre Frau oder Ihr Mann etwas Dringendes Ihnen mitteilen will, dann kann man auch mal bestimmte aktuelle Bedürfnisse beiseite schieben. Aber normalerweise würde es reichen, du kannst dann nachher darüber reden, für eine bestimmte Zeit. Also, ich will Ihnen ein paar Techniken sagen, wie es gehen kann und was gefährlich ist. Und dann habe ich noch von Frau Funk einen Brief bekommen, dass ich Ihnen auch sagen soll, warum das alles so schwierig ist in Paarbeziehungen. Dazu möchte ich auch was sagen. Paarbeziehung ist was anderes als Tennis. Bei Tennis gibt es am Ende einen Gewinner und einen Verlierer. In Paarbeziehungen gibt es zwei Gewinner oder zwei Verlierer. Stimmt's? Also, müssen Sie, wenn Sie unterschiedliche Bedürfnisse haben, vielleicht lernen, Stopp zu sagen. Vielleicht sind die Gefühle erregt in Ihnen. Dann sagen Sie, Stopp, und ich gehe erstmal ums Quadrat herum, bis ich mich wieder beruhigt habe. Ich meine, das Dumme ist nur, dass wir Techniken gelernt haben und gesehen bei unseren Eltern, die, und das geht schon im Paradies los, diejenigen, die in Bezug zu biblischem Denken haben, schon im Paradies, da sind die zwei und die Eva war neugierig, Gott sei Dank, sonst wäre die Menschheit noch überhaupt nicht entwickelt und wir säßen nicht in diesem wunderbaren Raum. Sie hat sich neugierig an die Früchte daran gemacht und nun kommt die väterliche Figur. Und im Augen, in dem Moment schlägt das schlechte Gewissen bei denen. Denn Säuglinge brauchen, viel wichtiger als die Nahrung, brauchen sie die Beziehung zu den Elternfiguren. Weil sie wissen, wenn sie die Elternfiguren haben, dann kriegen sie auch Nahrung. Ja? Der Konrad Lorenz hat seine Göschel in seine kleinen Gänse in Nahrung reingesetzt, die wären da verhungert, wenn er nicht da gewesen wäre. In der Anfangsphase brauchen wir die Eltern. Die retten uns. So. Adam und Eva. Aber für den als erstes ist der Adam dran. Und Sie wissen, wenn wir existenziell bedroht sind, dann gibt es drei Techniken, die wir verwenden. Das haben wir mit den Primaten gemeinsam. Flucht, Angriff, sich totstellen, tun, als ob nichts sei. Also als erstes greift Adam an. Du hast mir diese Frau gegeben. Nicht sehr überzeugend, denn als er alleine war, da hat er sich einsam gefühlt. Ja? Vorher sind sie geflüchtet, haben sich versteckt. Kann man sich vor den Augen der Eltern verstecken? Die Eltern waren ganz vernünftig. Die haben ihm gesagt, in diesem Garten, schau, da sind Früchte, die solltet ihr nehmen und Früchte, die solltet ihr nicht nehmen. So wie Eltern das machen. Die sagen ihren Kindern, dann haben sie die alleine gelassen. Also Angebot zu Erwachsenen sein. Nur die Eltern, die Kinder haben schlichtes Gewissen. Und nun macht er die Technik, die sie auch in der letzten Zeit sicher mit ihrer Partnerin, ihrem Partner gemacht hat, abschieben. Ich war es nicht, Eva war es. Was sagt Eva? Ich war es nicht, die Schlange war es. Heutzutage haben die Paare keine Schlange mehr als Haustier, darum schieben sie es hin und her. Wo hast du die Schlüssel hingelegt? Nicht, wo sind die Schlüssel? Wo hast du die Schlüssel hingelegt? Also, das funktioniert nicht. Das Festschreiben ist auch eine gute Technik. Ja? Und das kann elegant passieren, das kann mit Bestechung oder mit Humor passieren. Kannst du nicht schon mal das Gepäck für die Ferien einräumen ins Auto? Und was sagt er? Ach, das kannst du so viel besser. Ja? Und sie ist geschmeichelt und lässt sich dann überzeugen. Ja? Positiv. Wir müssen die Territorien neu bestimmen. Da ist etwas, was sich verändert hat in der letzten Zeit. Ich hatte Ihnen von den drei Paragraphen des neuen Grundgesetzes für Paarbeziehungen gesprochen. Nur das ist oft in uns noch nicht drin. Und es ist nicht zutreffend, dass das vor 50 Jahren so war und heute ist es ganz anders. Beide Zeiten sind noch in uns drin, weil wir das gesehen haben und weil wir in einer Übergangszeit sind. Ich möchte das am Beispiel unserer Küche in Berlin, als meine Frau und ich in Berlin gelebt haben, mal deutlich machen. Wir hatten die Vereinbarung, dass derjenige, der zuerst kommt, anfängt, das Essen zu machen. Und wenn ich in der Küche arbeite, das ist meine Art, ich brauche erstmal Raum und ich räume erstmal alles weg. vielleicht gibt es einige von Ihnen, denen das auch so geht. Und kaum habe ich alles weggeräumt, kommt meine Frau mit den Einkaufstüten und stellt mir alles wieder voll. Meine Frau ist anders strukturiert, die hat gern die Sachen zur Hand. Ein Messerchen für den Schnittlauch, ein bisschen eine Schale mit Wasser für die Soße und so weiter. Ich komme nach Hause, will ihr helfen, räume alles weg. Sie sagt, du störst mich, ich bin gekränkt. Bis wir kapiert haben, es gibt ein neues Gesetz für das Territorium. Das heißt, wer zuerst kommt, ist der Chef und wer als Zweiter kommt, ist der Zuarbeiter. Seit wir das wissen, haben wir keinen Ärger mehr. Ich komme nach Hause, frage, kann ich was tun? Sie sagt, stell mal die Kartoffeln, oder sie sagt, setz dich hin. Sie hat gesagt, ich setze mich hin, dann habe ich ein gutes Gewissen und kann schon mal ein Aperitif eingießen. Ja? Seitdem ist es ganz klar, Eltern-Kindererziehung. Sie möchte, dass er sich auch um die Kinder kümmert. Das ist seit Jahrtausenden und vielleicht seit Jahrmillionen ein Gebiet der Frau. Nur das hat Konsequenzen. Er wird es auf seine Weise machen. Wenn sie dauernd dann hinter ihm steht und erwartet, er solle es so machen, wie sie sich das vorstellt, weil sie ja auch den Wäscheschrank mit den Kleidern eingeräumt hat und wenn er da rumgefummelt hat, ist alles durcheinander und sie hat gern ihre Ordnung und so weiter, dann wird er nach einer Weile sagen, entweder freundlich, mach es doch selbst oder sich gekränkt zurückziehen, du lässt mich nicht. Männer arbeiten nicht gern unter Supervision der Frau. Frauen auch nicht gern unter der Supervision des Mannes, obwohl sie das meistens nicht so deutlich zeigen. Ja? Das heißt also, wenn sie will, dass er die Kinder für den Kindergarten fertig macht, dann macht er das auf seine Weise. Und die Kinder gehen möglicherweise mit verschiedenen farbigen Socken in den Kindergarten. Und sie sagt nichts. Sie kommt heim und hört, wie die Jugendlichen sich lautstark mit dem Vater in der Küche fetzen. Ja? Als erwachsene Frau macht sie die Tür auf und sagt, hallo, ich bin wieder zurück, ich höre ihr und haltet euch lebhaft und macht die Tür wieder zu und zieht sich sicherheitshalber in irgendeinen Raum zurück, notfalls noch mit Kopfhörer und liest ihren Lieblingsroman weiter, damit sie nicht interveniert. Was passiert sonst? Nach 30 Sekunden, wer sitzt in der Küche? Die Eltern und fetzen sich und die Jugendlichen. Das heißt, ich muss die Territorien auch freigeben, wenn ich will, dass der andere sie beherrscht. Oder? Und der macht das auf seine Weise. Und das zu akzeptieren, ist manchmal ganz unterschiedlich, ganz schwierig. Meine Frau hat andere Vorstellungen von Sauberkeit, von Zeit als ich. Und da muss ich manchmal sagen, ja, das gehört dazu, weil wir diese beiden Seiten haben. Ich muss die Vergnügungssteuer dafür zahlen, dass meine Frau auch eine Kehrseite hat. Sie können einen Euro auch nicht nur eine Seite in die Hand nehmen. In der Erwachsenenphase kriegen Sie auch kostenlos die Kehrseite dazu geliefert. Ärgermanagement. Es gibt ein paar Regeln, die Sie einfach beachten sollten. Keinen Streit, keine Diskussion über Beziehungsprobleme nach 21 Uhr. Einverstanden?
Ja.
Vorausgesetzt natürlich, Sie arbeiten nicht in Schicht. Ja? Da wird es dann schwierig. Denn was passiert sonst? Also, das ist auch ein gutes Mittel. Für Frauen oder für Männer. Sie haben etwas auf dem Herzen und Sie ärgern sich über Ihren Partner. Und jetzt gehen Sie gemeinsam ins Bett und Sie haben das zurückgehalten und das wurmt Sie. Ja? Und je länger die Nacht dauert, desto mehr wurmt es Sie. Ja, ich sehe einige Köpfe, die nicken. Ja? Und um 3:30 nachts können Sie es nicht mehr aushalten und Sie schütteln Ihren Partner wach und sagen, wir müssen über unsere Beziehung reden, jetzt. Sie können sicher sein, das wird ein voller Erfolg. Ja? Also, Ärgermanagement. Ärger gehört zum Leben. Gibt es hier jemand, der eine Partnerin hat oder einen Partner und sich noch nicht über sie geärgert? Ärger ist Lebensenergie. Ärger heißt, dass wir vorwärts wollen, in eine bestimmte Richtung. Und die Richtung ist in meinem Kopf, nicht unbedingt im Kopf meiner Frau. Das heißt, Ärger gehört dazu. Nun habe ich aber nicht das Recht, meiner Frau meinen Ärger an den Kopf zu schmeißen. Sie ist guter Stimmung. Das heißt, ich klopfe bei ihr an. Das nenne ich Ärgermanagement. Und ich habe das ein bisschen beschrieben, wie man das regeln kann. Wenn Menschen wie heutzutage öfter nahe beieinander leben, dann ist es unvermeidlich, dass sie sich auch mal stoßen und in die Quere kommen. Das heißt, Ärger ist unvermeidlich. Die Frage ist, können wir angemessen mit Ärger lernen, mit Ärger umzugehen? Das heißt, erwachsene Partnerschaft. Das heißt, ich klopfe an. Ich würde dir gerne etwas sagen. Sie merken, es ist nicht die Verliebtheitsphase, wo ich automatisch jederzeit das offene Ohr meiner Frau finde. Es ist die erwachsene Phase, wo ich erst anklopfe. Denn sie hat eigene Bedürfnisse, eigene Geschäfte. Meine Frau hört schon an meiner Stimme, ob ich etwas Ärgerliches sagen will. Und sie sagt, jetzt nicht, können wir heute Abend mal für 5 Minuten. Ja. Das muss ich erstmal schlucken. Das heißt, ich muss ein Stück erwachsen werden. Aber ich weiß, ich kann das sagen. Wenn dann die Zeit gekommen ist, dann ist sie zeitlich begrenzt. Warum? Na, das wissen Sie schon, ja? Und die Regel ist, ich kann den Ärger einmal sagen, ich kann ihn zum zweiten Mal sagen, aber kein drittes Mal. Und der Ärger fängt an mit ich. Ich habe mich geärgert, dass ich die Kinder vom Kindergarten abholen musste. Du hattest das zugesagt. Dadurch bin ich in Druck gekommen. Und meine Frau sagt, ich habe gehört. Und dann ist erstmal Pause. So, nun haben mir einige gesagt, Herr Koschorga, aber ich bin spontan. Und dann will ich gleich reagieren und will mich reinwaschen von diesem Vorwurf und erklären, warum, denn da war Verkehrsunfall, ich kam nicht durch und so weiter. Das mag alles richtig sein. Nur, Sie müssen sich entscheiden, Sie haben die Wahl. Wollen Sie ärgerlos werden oder wollen Sie Streit anfangen? Denn wenn Sie einen ärgerlos werden und der andere nimmt den gar nicht entgegen und erklärt gleich, warum er gar nicht anders handeln konnte, dann haben Sie zwei Ärger. Erstens sind Sie Ihren Ärger nicht losgeworden und zweitens nimmt er den auch nicht mal an. Also, das mag vielleicht ganz künstlich klingen. Ich habe gehört. Wir können dann ja eine halbe Stunde weiter darüber reden. Und dann kann ich das hören. Dann bin ich es losgeworden, habe mich beruhigt und kann vielleicht sagen, tut mir leid, der Ton war nicht ganz angemessen, aber ich war voller Wut. Und dann hat sie vielleicht auch ein offenes Ohr und kann ganz in Ruhe sagen, warum das so war. Und ich kann das besser hören. Das sind Regeln, die wir lernen müssen. Und es gibt noch eine andere Regel. Ich habe Ihnen vorhin von dem Vertrag gesprochen, den wir unbewusst mit dem Partner abschließen. Ich weiß nicht, ob Sie immer das Kleingedruckte lesen, wenn Sie ein Handy kaufen oder so. Vermutlich fangen Sie an und nach einer Weile geben Sie auf. Ja, könnte das so sein? In dem Vertrag steht drin, du kannst mir alles sagen, was du willst. Und in dem Kleingedruckten steht drin, Angenehmes. Was wir aber meinen in der Erwachsenenphase, dass wir alles sagen können, auch das Unangenehme, das steht in dem Kleingedruckten nicht drin. Niemand hat das Recht, dem anderen unangenehme Dinge zu sagen, ohne das vorher anzukündigen. Ich habe nicht das Recht, meiner Frau, die vielleicht in guter Stimmung ist, die Stimmung zu vermiesen. Es sei denn, sie sei bereit, das zu hören. Ist das deutlich? Die Fälle, die Frau Becker gestern genannt hat, da sagen die Leute sich Unangenehmes. Dazu haben sie nicht das Recht. Und das ist etwas, was wir ganz neu lernen müssen. Das sind neue Bedingungen, die wir lernen müssen. Wir müssen bestimmte Dinge lernen für erwachsene Partnerschaft. Denn die erwachsene Partnerschaft ist ein Experiment. Bisher sind alle gesellschaftlichen Organisationen hierarchisch organisiert. Und in unserer Gesellschaft war das so, dass die Männer oben waren und die Frauen. Nun kann man auch in einer Gesellschaft, wo man die zweite Stellung hat, sehr viel Macht haben. Ja? Die Türken sagen, der Mann ist der Kopf, aber ich bin der Heiße, der den Kopf dreht. Also man ist nicht machtlos, wenn man in zweiter Position ist. Aber nun versuchen wir ein Experiment, dass wir eine Organisation, das sind zwei Personen, ist die kleinste Form von menschlicher Organisation, ohne Hierarchie, gleichberechtigt. Und das ist etwas, was wir gar nicht können und noch nicht gesehen haben. Ich komme jetzt zu dem Brief, den ich gehört habe, den ich gekriegt habe. Aber der Herr Koschorge weiß doch sicher auch, dass das alles gar nicht so leicht zu verwirklichen ist. Und warum kriegen wir und so viele das nicht hin, obwohl wir wissen, wie wir es anders machen müssten? Wie kommt das? Das hat einerseits damit zu tun, dass Gott uns zu früh aus seiner Werkstatt entlassen hat. Ich habe Ihnen gezeigt, dass schon im Paradies eine ganze Menge Ärger war. Schon Adam und Eva haben es nicht richtig hingekriegt. Und nun möchte ich Ihnen Gott diese Geschichte erzählen, die gleich nach dem Paradies passiert. Ich erzähle sie in zwei Variationen. Das eine ist eine moderne Variante, er ist Viehzüchter und der andere ist Landwirt im Großbetrieb. Beide arbeiten das Jahr über sehr fleißig und die Produkte des einen werden angenommen, die Produkte des anderen nicht. Ich habe genauso viel gearbeitet, denkt Kain, wie mein Bruder. Warum werden meine nicht angenommen? Das ist ungerecht. Und es steigt in ihm eine mörderische Wut hoch. Und die Hirnforscher zeigen uns, dass wir verschiedene Teile im Gehirn haben. Ja? Und das Reptiliengehirn, der alte Teil, der setzt sich durch, weil ich so voller Wut bin. Der Tsunami der Gefühle überspült das bisschen Verstand, das Gott uns mitgegeben hat. Und er geht hin und erschlägt seinen Bruder. Und nachher ist der Tsunami abgeflossen und dann kommt die Reaktion, oh, das wollte ich nicht. Das kennen diejenigen, die von ihren Therapie sind, auch Therapeuten oder Berater sind aus Paarsituationen. Nachher, ja, nie wieder, ich werde das nie wieder machen, ja? Aber erstmal überspülen uns diese Wutgedanken. Zweite Fassung dieses Gespräches. Jetzt drehe ich die Rollen mal um. Sie ist 4 Jahre alt und hat einen, oder drei bis vier, und hat einen kleinen Bruder, 1,5. Sie hat mit Lego oder mit Bausteinen etwas Wunderbares gebaut. Sie ist in dem Alter, wo man etwas aufbaut. Der kleine Bruder ist in dem Alter, wo man mit Wonne erstmal Fläche fürs Bauen schafft. Ja? Er wischt ihr das alles weg. Ohnehin hat sie eine Menge Wut gegen diesen kleinen Bruder. Denn der hat ihr den Platz weggenommen. Vorher war sie dauernd an der Brust oder auf dem Arm der Mutter. Jetzt hat die Mutter sich abgewandt von ihr und den Kleinen auf den Arm genommen. Das ist ungerecht. Da muss ich was dagegen tun. Also, was macht sie? Sie schlägt den Bruder. Und nun gibt es zwei Modelle. Das eine ist das traditionelle. Das ist die ungeschickte Mutter. Die Mutter kommt in diesem Moment in das Spielzimmer rein und sieht das Kind, das den Bruder schlägt, und sagt, nein, 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 du bist ein böses Mädchen. Mädchen schlägt seinen Bruder nicht. Nimmt den Bruder und tröstet ihn. Was lernt das Mädchen? Wut darf nicht sein, Gefühle darf nicht sein, ich darf nicht spüren, was bei mir ist, das muss alles weg sein, denn sonst verliere ich die entscheidende Beziehung, nämlich meine Mutter. Das heißt, weg damit, keine Sprache dafür, nichts weg und ich passe mich an. Und 10 Minuten später geht sie hin und streichelt den Bruder, ja, kräftig, denn da ist noch Wut drin, aber das, später wird sie dann mal Krankenschwester, die geht sonst, ja. Und die Mutter sagt, wunderbar, so ist das, so, du bist ein gutes Mädchen. wenn ich Gefühle, Wut, Ärger wegtue, dann bin ich in Ordnung. Das ist das, was wir meistens sehen. Nun gibt es das andere Modell, und das wäre die verständnisvolle Mutter. Und das ist ein längerer Weg, und an den müssen wir uns erst gewöhnen. Diese Mutter kommt rein und sieht, dass das Mädchen den Bruder schlägt, sagt, stopp, langsam, du solltest den Bruder nicht schlagen, du könntest ihn verletzen. Ich merke, du bist wütend. Und jetzt macht sie 7 Schritte. Der erste Schritt ist, sie nimmt den kleinen Bruder, der weint. Sie schützt ihn, sie tröstet ihn. Damit schützt sie auch das Mädchen, damit ihn nicht weiter schlagen muss. Der zweite Schritt ist, die Mutter versteht das Mädchen. Sie sagt, du bist wütend auf deinen Bruder. Ja. Warum, woher weiß sie das? Weil sie selber manchmal wütend ist. Sie kennt das bei sich, dass sie manchmal auch ungerecht reagiert. Sie weiß, was gefühlsmäßig in dem Kind drin ist. Wir sind nicht die Autoren unserer Gefühle, wir sind die Beobachter unserer Gefühle. Gefühle entstehen in uns und unsere Zentralabteilung sieht das. Und wir haben nicht immer den Einfluss, das zu stoppen. Sie sind da. Die Frage ist, wie wir mit ihnen umgehen. Der dritte Schritt ist, die Mutter hilft dem Mädchen, sich selber zu verstehen. Sie sagt, du bist wütend auf deinen Bruder. Das heißt, sie erlaubt das Gefühl. Sie verbietet es nicht. Das Gefühl darf sein. Aber als viertens, sie lehrt das Mädchen die Sprache der Gefühle. Du bist wütend. Du bist ärgerlich. Vielleicht, weil ich viel Zeit mit ihm verbringe. Fünfter Schritt. Sie unterscheidet zwischen Gefühl und Verhalten. Du darfst wütend sein, das erlaubt dir aber nicht, ihn zu schlagen, du könntest ihn verletzen. Und das wirkt nach im Gehirn dieses Mädchens. Der sechste Schritt ist, sie unterscheidet zwischen Verhalten und Charakter. Nicht weil sie ihn jetzt schlägt, ist sie ein schlechtes Mädchen. Ja? Und das siebte ist, sie nimmt das Mädchen und drückt es an sich und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um deinen kleinen Bruder, nachher habe ich etwas Zeit für dich. Sie kündigt diese Beziehung nicht auf. Das ist schwer zu lernen, weil bei uns erstmal die Wut hochkommt und unseren Verstand überspült. Und unser Verstand ist wirklich nur relativ knapp ausgebildet. Ja. Aber das ist etwas, was wir lernen können und die vielen anderen Regeln, dass wir unterscheiden. Bei Unterscheiden hat man Abstand. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus